Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 7, die Verse 36 bis 39 und 44 bis 50 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und setzte sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in dieser Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit wertvollem Salböl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist doch eine stadtbekannte Hure. Dann blickte er die Frau an und sagte: Sieh diese Frau, Simon. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben, und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig gegeben wird, der liebt sie auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander: Was ist das nur für ein Mensch? Kann er denn Sünden vergeben? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Ja, vielen Dank für die Textlesung. Bevor ich anfange, will ich mich noch ganz kurz vorstellen und erstmal ein Hallo an die Leute im Zoom. Ich habe euch hier schon so ein bisschen gesehen, da winkt keiner zurück. Naja, aber hallo auch an euch zu Hause. Mein Name ist Sebastian Ruskamp, ich bin 26 Jahre alt, ich studiere in Elstal an der Theologischen Hochschule. Ich bin dort im Mastersemester, das heißt, in ungefähr 2 Jahren werde ich vermittelt und komme dann hoffentlich in den Dienst. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und in der Zwischenzeit gehe ich in verschiedene Gemeinden hier in Berlin und predige, einfach um das Predigen auch zu üben. Das Studium ist schön, es macht viel Spaß, aber ist dann auch ganz oft sehr theoretisch leider. Und es ist schön, dass wir Gemeinden in Berlin haben, die uns Studierende einladen, wo wir dann predigen können und uns ausprobieren können und auch euch irgendwas Gutes tun können. Ich war jetzt schon in verschiedenen Gemeinden unterwegs und man merkt als junger Prediger schnell, dass es nicht ratsam ist, von anderen Leuten Predigten abzugucken oder zu klauen. Natürlich, wenn man dann irgendwie die Hörerschaft gar nicht berücksichtigt, zum anderen, weil man ja auch den Heiligen Geist sprechen lassen möchte, aber irgendwie muss man ja auch lernen, irgendwie muss man ja auch wissen, wie geht denn so eine Predigt eigentlich, wie predigt man eigentlich? Und da habe ich für mich entdeckt, dass es mir total Spaß macht, Predigten zu lesen von Leuten, die richtig gut predigen können. Und ich bin da auf eine Predigt gestoßen, von dem vermutlich bekanntesten baptistischen Prediger und Pfarrer aus England, und zwar Charles Spurgeon. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und er hat eine Predigt geschrieben und da war die Frage ganz prominent: Warum will Gott Glaube? Warum werden wir gerettet aus Glaube? Warum nicht aus Liebe oder aus Demut oder aus Friede, was in all diesen Liedern immer so vorkommt? Warum werden wir gerettet aus Glaube? Ich werde jetzt nicht die Predigt von Charles Spurgeon nachpredigen, das wäre ein bisschen langweilig. Aber er hat mich irgendwie angestoßen, mal darüber nachzudenken. Warum Glaube? Wir haben gerade in der Geschichte aus Lukas 7, Salbung durch die Sünderin, schon gehört, dass Jesus am Ende zu ihr sagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Text schon kennt, aber diese Phrase, dein Glaube hat dich gerettet, kommt auch öfters vor in der Bibel. Direkt in der Geschichte danach kommt das wieder vor. Oder beim Bartimäus, der auf der Straße unten sitzt und der ist blind, der kann nichts sehen. Und dann hört er, Jesus ist in der Stadt und er ruft nach Jesus, er möchte, dass Jesus zu ihm kommt. Die Menschen sagen, nee, hör mal bitte auf zu rufen. Aber er ruft weiter und weiter, er wird dann zu Jesus geführt, Jesus heilt ihn und da sagt Jesus auch zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Oder die 10 Aussätzigen, von denen nur einer zurückkommt, Jesus sagt dieser Person, du kommst zurück und dein Glaube hat dich gerettet. Viele würden auch übersetzen, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Das Wort, was da aber steht, heißt gerettet, also ist den ganzen Körper und die Seele eben gerettet. Jetzt ist die Frage, oder die 3 Fragen, die ich mir gestellt habe für heute, ist, was genau hat die Person nochmal gerettet? Das zweite ist, warum eben Glaube? Und das dritte wäre dann, was ist das denn für ein Glaube? Und können wir von dem Glauben von dieser Frau etwas lernen für uns? Auch Charles Burton hat über diesen Text mal gesagt, es ist passender, diesen Text im Privaten zu weinen, als auf einer Bühne darüber zu sprechen. Warum? Weil der Text echt tief geht. Und irgendwie, wenn man ihn so anguckt und hört, einen berührt. Die Frau weint. Sie redet in dem ganzen Text nichts. Sie sagt kein einziges Wort. Die einzigen Personen, die sprechen, sind Simon, der Pharisäer, und Jesus. Wer war diese Frau? Direkt am Anfang in Vers 37 lesen wir, dass die Frau eine Sünderin war, eine Prostituierte. Das heißt, alle Menschen kannten sie. Sie kannten ihre Geschichte, sie wussten, was sie durchgemacht hat und sie wussten, was ihr Job ist, sozusagen. Am Ende der Geschichte, das haben wir auch gerade gehört, nur 10 Verse später, sagt aber plötzlich Jesus zu ihr, du hast viel geliebt, deine Liebe hat dich ausgezeichnet, dir sind die Sünden vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Und diese Frau wird zum Merkmal, zum Beispiel, wie Jesus Liebe an Menschen wirken kann. Jesus reduziert sie nicht auf ihre Geschichte, auf ihre Herkunft, auf das, was sie gerade tut, sondern Jesus schaut in ihr Herz. Er schaut, warum tut sie Sachen. Ich habe mich gefragt, was würde Jesus wohl über mich sagen, wenn er mich trifft oder wenn ich ihn treffe? Was für Gedanken hätte er über mich? Jesus sagt zu ihr, du hast viel geliebt. Aber trotzdem sagt er nicht, und weil du viel geliebt hast, deswegen bist du gerettet. Deine Liebe hat dich gerettet. Nein, er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Sie weint so viel, dass sie damit die Füße waschen kann von Jesus. Sie weiß genau, was sie getan hat und was sie gesehen hat, welche Entscheidungen sie vielleicht getroffen hat. Sie tut echte Buße. Sie gibt alles hin und weint. Und trotzdem sagt Jesus nicht, deine Buße und deine Hingabe zu mir haben dich gerettet, dein Glaube hat. Die Frau zeigt auch echte Demut. Sie geht nach Hause, sie holt das teuerste Gefäß, was sie finden kann vermutlich, bringt es zu Jesus, zerbricht es und benutzt es, um ihn zu salben und die Füße zu waschen. Sie fällt ihm wortwörtlich zu Füßen und macht die niedrigste Arbeit, die in diesem Kulturkreis irgendjemand machen konnte, weil sie gesehen hat, Simon, der hat das nicht gemacht. Der hat die Füße nicht gewaschen, das ist meine Aufgabe. Diese Frau hat echte Demut. Und trotzdem sagt Jesus nicht, und weil du so demütig bist, bist du gerettet, sondern dein Glaube hat. Also zweitens, warum denn dieser Glaube? In Johannes 3, Vers 16 im zweiten Teil lesen wir, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wenn Gott sich also überlegt hat, wie wir gerettet werden können von den Konsequenzen der Sünde, von unserem Leben, dann durch den Glauben an seinen Sohn, an Jesus. In Epheser 2, Vers 8 ist das nochmal auf den Punkt gebracht. Da lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Begriff Werksgerechtigkeit, dass man was tut, um irgendwie gerettet zu werden. Was dieser Vers ganz klar sagt, so funktioniert das nicht. Du bist gerettet allein aus Gnade durch den Glauben. Und für mich war es immer ganz schwierig zu verstehen, in welchem Verhältnis stehen jetzt Gnade und Glaube. Weil irgendwie ist Gnade ein Geschenk, aber wenn ich glauben muss, dann muss ich ja doch was tun, oder? Dann muss ich ja irgendwie auf diese Gnade reagieren. Weil wenn sie geschenkt ist, dann muss ich das Geschenk ja jemand auspacken. Das bin dann ja ich. Was dieser Vers hier sagt, auch der Glaube, auch das Auspacken der Gnade ist ein Geschenk. Und trotzdem dürfen wir es tun. Warum werden wir also nicht gerettet aus Demut, Liebe, Frieden und all den guten Sachen, die wir vielleicht tun, weil dann etwas von uns abhängen würde? Das heißt, wenn wir dann nicht mehr lieben können, nicht mehr demütig sind, würden wir dann die Gnade oder den Glauben verlieren oder das Heil sogar verlieren? Gott will uns sagen, deine Beziehung mit mir ist ein Geschenk von mir an dich. Ich will, dass du durch Glaube gerettet wirst, damit alles von mir abhängt. Ich schenke dir die Gnade, gerettet zu sein und den Glauben, mir zu vertrauen. Alles, was du einfach tun darfst, ist antworten, das Geschenk auspacken. Volker Spangenberg, das war unser ehemaliger praktischer Theologe, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen ihn kennen, der ist jetzt gerade in Ruhestand gegangen, der hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt: Um Gottes Liebe zu erhalten, kann man gar nichts tun. Aber aus Gottes Liebe, da kann man alles tun. Und ich glaube, genau das sehen wir auch in dieser Geschichte von der Frau. Jesus sagt nicht, weil du geliebt hast, bist du gerettet, sondern er sieht ihr Herz. Und aus ihrem Glauben, dass Jesus ihr helfen kann, tut sie gute Dinge. Die guten Dinge, die sie tut, sind das Ergebnis ihres Glaubens, aber keine Bedingung. Dieser rettende Glaube, der besteht nicht in einem für Wahrheiten von irgendwelchen biblischen Fakten, die wir dann versuchen, historisch, kritisch, am besten noch zu analysieren und nachzuvollziehen, sondern in der personalen Beziehung an den Sohn Gottes. Und Jesus in diesen Geschichten, er tritt auf als eine Person logischerweise und geht in Beziehung zu diesen Personen. Und das Wichtige dabei ist, dass Jesus immer versucht, mit den Personen, sie dort zu treffen, wo sie gerade stehen. Und wenn er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann sagt er ihr, dein Glaube hat hier eine instrumentale Bedeutung. Glaube ist sozusagen das Werkzeug. Man könnte auch sagen, Glaube rettet dich, wie dein Mund dich füttert. Wenn du hungrig bist, hält dich dann dein Mund am Leben? Dann könntest du sagen, naja, das Essen hält mich am Leben. Der Käse oder die Wurst oder das Brot. Ja, das stimmt, aber nur das Brot bringt dir irgendwie nichts. Du brauchst ein Instrument, wie du das Brot irgendwie aufnehmen kannst. Genauso bringt dir das Instrument der Mund nichts. Wenn du nichts hast, was du da reintun kannst, dann wirst du auch trotzdem verhungern. Wenn du ertrinkst und am Schwimmen bist und eine Person dir ein Seil zuwirft, wirst du dann gerettet durch Seil oder durch die Person, die das Seil wirft. Wenn du das Seil greifst, aber da ist keine Person hinter, naja, dann hast du ein nasses Seil in der Hand, das wird dich nicht retten. Wenn du aber da eine Person am Rand steht und dir einfach nur zuwinkt, dann kommst du aus dem Wasser auch irgendwie nicht raus. Also es gehört immer beides dazu. Der Glaube hat eine instrumentale Bedeutung. Glaube ist das Instrument aus der Gnade heraus. Also gerettet aus der Gnade durch den Glauben. Und als dritten Punkt, welche Merkmale hat dieser Glaube? Das erste ist, er ist fixiert auf Jesus. Wenn diese Frau diesen Raum betritt, dann schaut sie ganz auf Jesus. Sie will zu ihm. Sie geht nicht zu den Jüngern, sie geht nicht zu irgendwelchen Gesetzeslehrern, sie geht nicht zum Pharisäer, dem das Haus ja auch gehört, der ein weiser Jude ist. Nein, sie will zu Jesus. Sie ist ganz fixiert auf ihn. Das Gleiche gilt für Bartimäus. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, der blinde Bartimäus, der am Straßenrand sitzt. Er braucht Jesus. Und er ruft, Sohn Davids, erbarme dich. Er will Jesus haben. Er gibt sich nicht damit ab, mit einem Jünger zu reden. Er braucht ihn. Warum? Weil allein der Sohn stark genug ist, um uns zu retten und es am Ende auch getan hat. Und wir als Christen, wir tragen seinen Namen. Das ist mir ganz oft gar nicht bewusst, dass wenn ich mich Christ nenne, ich mir den Namen gebe von Jesus Christus. Wir sind alle hier, die meisten von uns, wegen dieser Person, wegen der Geschichte am Kreuz. Nicht wegen den Jüngern, vielleicht auch nicht wegen den Paulusbriefen, sondern wegen der Geschichte am Kreuz. All unsere Hoffnung liegt auf dieser Geschichte. Und unsere ganze Religion, unser Glaube, unsere Kirche ist auf ihn fixiert. Welchen Glauben will Gott also? Ein Glaube, der ganz fixiert ist auf die Person Jesus Christus. Ich frage mich öfter, ist mein Glaube das? Oder bin ich nicht abgelenkt von der Form, wie der Gottesdienst ist? Welche Menschen ich am Sonntag treffe, was für Kleingruppenarbeiten wir machen, welche Bibelversion wir vielleicht gerade lesen, ob das Thema interessant ist. Was wir von der Frau lernen dürfen ist, sie ist fixiert auf Jesus und ich glaube, dass das wir auch sein dürfen. Das Zweite, und das ist in der heutigen Zeit, finde ich, ganz wichtig, ihr Glaube zeigt, dass sie bedürftig ist. Sie unterbricht niemanden. Sie weint. Sie ist leise. Sie sagt kein einziges Wort. Sie fällt Jesus zu Füßen. Sie tut ihm etwas Gutes. Wenn sie in das Haus kommt, dann weiß sie, ich bin es eigentlich nicht wert, hier zu sein. Ich bin es eigentlich nicht wert, mit diesem Jesus zu reden oder ihn sogar anzufassen. Diese Frau macht sich verletzlich. Sie offenbart alles, was sie hat. Alle kennen ihre Geschichte. Sie bringt das Teuerste, was sie hat, mit und sie weint. Sie ist bloßgestellt, könnte man sagen. Sie riskiert den Scham. Warum? Weil sie davon gehört hat, dass es sich lohnt. Und echte Beziehungen entstehen nur da, wo Verletzlichkeit herrscht. Echte Liebe erfordert immer echte Freiheit. Und das kennen wir aus unseren Beziehungen, nehme ich an. Eine gute Freundschaft, eine gute Beziehung, eine gute Partnerschaft, die muss und sollte immer zwangfrei sein. Ich muss die Chance haben, mich zu offenbaren. Und genauso mit der Verlässlichkeit der anderen Person gut umzugehen. Wenn mir jemand etwas erzählt, dann darf ich das am besten nicht weitererzählen oder sie vielleicht auslachen. Und wenn dann jemand damit gut umgeht, dann merken wir, wow, die Beziehung ist echt, echt eng und echt fest. Wenn aber das irgendwie mit den Füßen getreten wird oder weitererzählt wird oder das Vertrauen gebrochen wird, dann kündigen wir die Freundschaft und die Beziehung fällt ein wenig ab. Was macht Jesus in dieser Geschichte? Er geht mit ihr gut um. Er sieht, was sie braucht. Er sieht, dass sie nichts anzubieten hat. Und er geht mit ihr gut um. Er lobt sie, er erkennt ihre Demut und er würdigt ihren Glauben. Was glaubst du, wer hat in dieser Geschichte ein Erlebnis mit Gott? Die ganzen Menschen, die außen rumstehen und zugucken, die Frau, die reinkommt oder der Pharisäer, der noch einen doofen Kommentar macht und sagt, was soll diese Frau überhaupt in meinem Haus? Ich glaube, dass Simon, der Pharisäer, der alles vorbereitet hat, das Haus geputzt hat, alle eingeladen hat, vielleicht noch sich was zurechtgelegt hat, was er Jesus zu essen geben kann, dass er alles getan hat und vorbereitet hat, was richtig gut ist, aber er ist nicht offen. Er macht sich nicht verletzlich. Er offenbart sich nicht. Er stellt sein Haus zur Verfügung, aber nicht sich. Was macht die Frau? Sie kommt rein, sie geht zu Jesus und sie zeigt sich. Sie zeigt sich, hier bin ich, mit allem, was ich bin, mit all meiner Scham, mit all den Sachen, die ich gemacht habe, hier bin ich ganz verletzlich für dich. Echte Intimität mit Jesus geschieht durch Verletzlichkeit. Das sehen wir auch, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht und wie er mit ihnen spricht und redet. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, fällt es uns Männern echt schwer, verletzlich zu sein oder sich zu offenbaren oder Gefühle zu äußern. Weil wir trainiert und erzogen worden sind, dass wir für jedes Problem eine Lösung haben sollen. Dass wir die Versorger sein sollen. Dass wir arbeiten, um die Familie zu ernähren, um die Kinder irgendwie durchzubringen. Dass wir vielleicht in vielen Familien auch der Vorsteher sein sollen, der die Entscheidungen trifft. Wir müssen Verantwortung tragen und wir dürfen nicht schwach sein. Ich glaube, das gilt in vielen Fällen auch für Frauen, aber meine Beobachtung ist, dass Männer damit ein viel größeres Problem haben. So bin ich auch noch aufgewachsen und ich bin noch relativ jung. Was ich gelernt habe, ich darf nicht verletzlich sein. Ich muss stark sein. Und als Kind, wenn man hinfällt, was sagt man dem Kind? Ach, ist doch nicht so schlimm, hat doch gar nicht wehgetan. Und was ist, wenn es doch wehgetan hat, aber ich das nicht zeigen darf? Ich glaube, dass auch wir das nicht alleine schaffen. Und auch wir angewiesen sind auf Jesus. Und wenn schon Jesus im Garten Gethsemane mit Gott ringt und ihn bittet, diesen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen, mit den Jüngern beten will, die es aber nicht schaffen und einschlafen und dann am Ende am Kreuz stirbt und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, auch dann dürfen wir verletzlich sein, uns offenbaren und uns ganz Jesus hingeben. Auch wir sind aus der Gnade gerettet von der Geschichte vom Kreuz. Das gilt auch für uns. Und das Dritte ist, der Glaube dieser Frau, er überwindet Widerstände und Hindernisse. Sie hat vermutlich Jesus predigen hören und hat gehört, dass auch für sie diese Gnade, von der er erzählt, auch für sie irgendwie verfügbar ist. Dass all die Dinge, die er getan hat, dass er auch ihr helfen kann. Die Stadt war nicht groß, das heißt, jeder wusste, was sie getan hat, jeder hat sie mit Männern gesehen, vielleicht waren auch einige Männer dabei, die mit ihr Kontakt hatten. Das heißt, was hat sie wohl gedacht, als sie vor der Tür stand? Das frage ich mich ganz oft bei dieser Geschichte. Und sie hat gehört, wie die Menschen drin reden und vielleicht hat sie schon Jesus reden hören. Er hat vielleicht gepredigt, das wissen wir ja nicht, was er gemacht hat, oder irgendwelche Sachen ausgelegt. Was hat sie gedacht? Sie wusste bestimmt, wenn sie da reingeht, alle werden mich angucken. Wenn ich versuche, zu diesem Jesus zu kommen, Menschen werden mich nicht durchlassen. Menschen werden vielleicht sagen, du hast hier nichts verloren. Das ist nicht irgendwie dein Platz. Alle werden mich angucken und alle werden tuscheln. Und wenn ich dann versuche, zu Jesus zu kommen, dann schaffe ich das vielleicht nicht. Was mache ich dann? Oder wenn ich das Haus betrete, wie wird mich der Hausherr angucken? Ich kann schon förmlich spüren, wie er mich anguckt mit diesem Ekel in den Augen und sich fragt, was eine Person wie ich in seinem Haus eigentlich mache. Sie denkt sich vielleicht, wenn ich versuche, zu Jesus zu kommen, alle werden mich verurteilen. Ich werde es vielleicht gar nicht schaffen, aber auf jeden Fall weiß ich, dass sie mich schlecht behandeln werden. Menschen werden vielleicht sagen, du hättest dich mehr anstrengen sollen. Du hättest mal vielleicht weniger falsch machen sollen in deinem Leben, dann wärst du auch eingeladen gewesen zu diesem Event. Du bist nicht gut genug, um bei Jesus zu sein. Du bist selber verantwortlich für dein Leben. Du hast falsche Entscheidungen getroffen. Jesus, ich glaube, er wird mit dir niemals reden wollen. Kennst du solche Fragen auch von dir? Oder hörst du solche Stimmen in deinem Kopf vielleicht? Oder wenn du abends im Bett liegst, über den Tag nachdenkst? Ich habe in dieser Geschichte gemerkt, ich bin echt berührt von ihrem Mut. Weil ich weiß, wie oft ich vor der Tür stehen bleibe und nicht reingehe. Wie oft ich nach Hause laufe und eine Flasche hole und abgelenkt bin. Und denke, ach, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wieder zurückstelle die Flasche und was anderes mache und abgelenkt bin. Aber was macht sie? Sie geht durch die Tür. Sie wagt den Schritt. Sie weiß, was kommen wird und trotzdem geht sie in das Haus, in die Höhle der Löwen sozusagen. Sie sieht den Blick von Simon dem Pharisäer und trotzdem geht sie weiter. Ihr Glaube ist so stark, dass er sogar diesen Widerstand, dieses Hindernis überwindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wünsche ich mir für mich auch. Das wünsche ich mir für uns auch, dass unser Glaube so stark ist, dass er sozialen Druck einfach ausschalten kann, wenigstens für einen Moment. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht und ich kann euch sagen, es ist jedes Mal das Gleiche. Auf Jugendfreizeiten, Leute haben ein Erlebnis mit Jesus und sie merken, da ist irgendwie was, da ist jemand, der mit mir was zu tun haben will. Und sie kommen nach Hause und eine Woche später kommen sie in die Jugendgruppe, am Freitag meistens, und wir fragen, und wie war es jetzt für dich nach der Freizeit und wieder im Alltag? Und es ist in jedem Gespräch das Gleiche. Sie fangen an zu weinen oder sie sagen, naja, was denken meine Freunde von mir, wenn ich ihnen erzähle, dass ich heute bei der Jugend bin? Was denken meine Familie und meine Eltern, wenn sie wissen, ich will in Gottesdienst gehen? Ich habe mich vielleicht noch gar nicht getraut zu erzählen, dass ich auf einer christlichen Freizeit war. Ich habe nur gesagt, es war eine Freizeit, eine Jugendgruppe. Aber ich will mit den Leuten gar nicht über Jesus reden. Was wird passieren, wenn Menschen erfahren, dass ich mich dafür interessiere? Was werden sie sagen in der Schule? Was werden sie denken? Werden sie mich anders behandeln? Es war leider jedes Mal das Gleiche, dass wir Angst haben vor dem sozialen Druck. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen, so geht es mir auch jedes Mal. Wenn ich beim Friseur sitze in Berlin und die mich fragen, was studierst du? Und ich sage Theologie, dann fragen die meisten nach, oh, was ist denn das? Und dann sage ich, naja, ich will Pfarrer werden, das Wort kennen die meisten dann hier. Oh, okay. Du hast es scheinbar so nötig. Und dann versuche ich das zu erklären. Und Freikirche ist sowieso ein schwieriges Thema. Aber Menschen verstehen das nicht. Oder Menschen denken, oh, dir muss es echt nicht gut gehen, dass du in die Kirche gehen musst. Na gut, ich kenne das von mir selber. Und ich habe versucht, eine andere Antwort zu finden oder das schöner zu formulieren. Aber Ende des Tages ist es nun mal so. Das ist, naja, ist eben so. Aber wie oft merke ich, dann werde ich gefragt und dann sage ich, ja, das ist Theologie und wir lesen die Bibel und ich versuche das Thema schnell irgendwie auf was Weltlicheres zu lenken, dass das auch historisch kritisch alles in Ordnung ist und dass ich jetzt kein Fanatiker bin oder sowas. Wie oft versuche ich nicht darüber zu reden? Oder wie oft denke ich mir, ach nee, jetzt habe ich wirklich keine Lust auf so ein tiefes Gespräch gerade darüber. Wie oft halte ich meinen Glauben geheim, sage ich mal? Oder treffe Entscheidungen, die mir und anderen irgendwie schwer tun oder sie schlecht behandelt danach. Was ich in diesem Text merke, das wird so bleiben. Ich werde es aus meiner Kraft niemals schaffen. Genau wie die Frau nicht aus ihrer Kraft in das Haus geht, sondern weil ihr Glaube und ihr Bedürfnis so stark war nach Heilung und nach Rettung. Und genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und den Kampf, den wir nicht gewinnen können, den wir tagtäglich verlieren werden, für uns zu gewinnen. Und das ist Gnade, an die wir kommen durch unseren Glauben. Das unverdiente Geschenk, das keine Agenda hat, das von uns nur fordert, zu vertrauen. Und vielleicht hast du dich entschieden, bei gewissen Themen mit keinem drüber zu reden oder das für dich geheim zu halten oder zu sagen, naja, jetzt sagt ihr da auf der Kanzel, ich soll mich offenbaren, das habe ich versucht, aber Menschen verletzen mich. Menschen tun Sachen, die mir nicht gut tun. Und wenn das so ist, dann tut mir das sehr leid. Und das Ironische an Verletzlichkeit ist, es verletzt, es tut weh. Und ich glaube, diese Frau, ihr wird es danach seelisch besser gehen, aber die Menschen werden sie noch genauso angucken. Wir lesen nicht, dass die Menschen danach sie auf Händen tragen und bejubeln. Wir lesen auch nicht, dass sie dann ihren Stand verbessern kann. Wir wissen nicht mal, ob sie nicht einen anderen Job wählt oder ob sie Prostituierte bleibt. Das lesen wir leider nicht. Verletzlichkeit tut weh und verletzt. Aber ohne das, glaube ich, geht's nicht. Ohne das ist ein christlicher Glaube nur schwer möglich. Und wir können uns damit beruhigen, dass Jesus das erlitten hat. Dass er verletzt wurde. Dass er für uns gestorben ist. Und genau dafür ist so eine Gemeinde da. Genau dafür, für diese ganzen Fragen und Themen, ist eine Gemeinde, ein Raum da. Hier sind Menschen mit den gleichen Fragen und den gleichen Sorgen und den gleichen Ängsten und den gleichen Problemen. Und wenn du dann vor der Tür stehst das nächste Mal und überlegst, soll ich reingehen zu Jesus, soll ich zu ihm kommen? Und stell dir vor, da kommt ein Freund und sagt, komm, wir gehen zusammen rein. Wie viel leichter das vielleicht ist. Und vielleicht hilft dir dann ein Freund, ein Gemeindemitglied, zu Jesus zu kommen, diesen Weg über die Schwelle zu gehen, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Und wie er dich dann daran erinnern kann, dass Jesus noch so viel besser ist und so viel mehr für dich auf Lager hat. Stell dir vor, Gemeinde wäre ein Raum, wo du keine bösen Blicke bekommst. Keiner über dich tuschelt, keiner über dich irgendwelche Sachen sagt, sondern du einfach nur gefeiert wirst, dass du da bist. Dass du dich aufgemacht hast, dass du dich getraut hast und dass du heute hier bist. Ich bete für unsere Gemeinden, dass sie so ein Ort werden, wo sowas stattfinden kann. Und ganz oft ist es das und leider oft auch nicht. Und das, was die Beziehung zu Jesus startet, was uns diese Liebe gegenüber dem anderen einfach geben lässt und was uns in eine Freiheit führt, wo wir wirklich aus Gnade glauben dürfen, das ist die Geschichte am Kreuz. Es ist das Glauben an diese Geschichte. Das Dastehen mit leeren Händen, das ganz auf Jesus fokussiert sein, auf ihn zuzulaufen, egal wer dabei irgendwie zuschaut oder Kommentare macht. Und anzuerkennen, ich bin bedürftig, alleine schaffe ich das nicht. Einige von uns werden dabei springen und tanzen und Lieder singen, andere sind zu Hause in der Stille. Aber es ist der gleiche Glaube, der uns in Beziehung zu Gott stellt und untereinander, der uns rettet und befähigt, ein Leben zu leben, was dann vielleicht ein bisschen mehr so ist, wie Jesus es uns vorgelebt hat.